Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir haben eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, so heißt das ja, so ist das festgestellt worden im März vom Bundestag. Und wenn diese Lage festgestellt wird, dann greift das Infektionsschutzgesetz und das soll heute reformiert werden. Bundestag und Bundesrat stimmen über die Reformen ab. Der Bundestag debattiert zur Stunde, ist jetzt zusammengekommen ab 12 Uhr. Dagegen gehen Menschen auf die Straße. Die Corona-Maßnahmen werden ja von manchen für falsch gehalten. Und diese, die eben dagegen sind, die gehen bis dahin zu sagen, das Infektionsschutzgesetz sei mit dem Ermächtigungsgesetz vergleichbar. Das ist, wir wissen es, 1933 verabschiedet worden. Damals ging die gesetzgebende Gewalt sozusagen faktisch an Adolf Hitler über. Und jetzt frage ich Sie, Herr Sarrau, wenn so ein Vergleich gezogen wird, sollte man tatsächlich darüber diskutieren oder sollte man sagen, das ist sozusagen ein Vergleich, der gar nicht gezogen werden kann? Insofern kann man das ignorieren.
Naja, wenn Sie die Diskussion, wenn Sie der von per se ausweichen, dann verhindern Sie ja nicht, dass die Leute, die dieses Gesetz für ein Ermächtigungsgesetz halten, das Gespräch ohne Sie fortsetzen. Insofern ist es, glaube ich, in einer Demokratie unerlässlich, sich auch den Thesen zu stellen, die ohne jede Begründung sind. Was ja stimmt, ist, dass der Begriff Ermächtigung oder ermächtigt in diesem Gesetz, ich glaube, 2 Dutzend Mal vorkommt, meistens in Verbindung mit Verordnungsermächtigung. Und was auch stimmt, ist, dass dieses Gesetz eine doch erhebliche Stärkung der Exekutive darstellt im Kräfteverhältnis der Gewalten und dass das Ganze ausgesprochen kritisch begleitet werden sollte, weil die Erfahrung lehrt ja, dass die Regierung einmal Macht, die sie einmal hat, auch nicht ohne Not wieder aus der Hand gibt. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz von 33 hanebüchen, weil de facto damals die Gewaltenteilung ausgehebelt wurde. Es gab überhaupt keine legislative Kontrolle mehr und dieses Gesetz, was heute beschlossen wird, ja erst vom Bundestag, dann vom Bundesrat, kann ja jederzeit durch eine legislative Mehrheit auch wieder gekippt werden. Insofern hakt dieser Vergleich. Aber genau so, glaube ich, nüchtern, ruhig, gelassen, muss man solchen Behauptungen entgegentreten. Die Diskussion zu verweigern, ist, glaube ich, unsouverän.
Würde ich auch so sehen, war sozusagen eine Frage, die ich ähnlich beantwortet hätte. Jetzt ist es tatsächlich wichtig, sich darüber bewusst zu werden, was genau passiert. Das hat Herfried Münkler auch gesagt, heute früh bei uns zu Gast in Deutschlandfunk, Kultur- und Politikwissenschaftler, der gesagt ist, diese Strategie, die von dieser Querdenkenbewegung verfolgt wird, die ist nicht wirklich neu.
Die Übernahme eigentlich genuin linker Warnmuster, nämlich Wiederholung von 33, Ende Weimarer Republik und allem, was dranhängt, in der Gegenwart. Nicht? Sozusagen, dass alle Diskussionen 1968 und davor über Notstandsgesetze, die jetzt nach rechts gekehrt ist und mit der Behauptung der Querdenker, sie seien eine Achse zwischen der politischen Linken und der politischen Rechten, also ebenfalls Konzeptionen aus der späten Weimarer Republik, der sogenannten Querfront, unter die Leute gebracht wird, aber richtig und zutreffend daran ist nichts.
Ja, also Herr Münkler sagt sozusagen, hier übernehmen die Querdenker linke Strategien.
Diese Querdenkerbewegung ist ja in vielerlei Hinsicht faszinierend. Wie gesagt, sie selbst behauptet, sie sei keinem politischen Lager klar zuzuordnen. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist der Kernvorwurf, den man dieser Bewegung machen muss, duldet sie in ihren Reihen Antisemiten, NS-Verharmloser, QAnon-Anhänger und wer sozusagen kein Problem hat mit dem Extremismus, wer ihm sozusagen mit eine Bühne bietet, der muss sich eben diese erhebliche Kritik gefallen lassen. Nichtsdestotrotz glaube ich, und das schließt an das, was wir gerade besprochen haben, wie man mit dem Ermächtigungsgesetzvorwurf umgehen sollte, dass es falsch wäre, in der öffentlichen Debatte über diese Bewegung sozusagen alle Demonstranten, auch die, die heute in Berlin auf der Straße sind, über einen Kamm zu scheren. Sie erinnern sich vielleicht an den sogenannten Sturm auf den Reichstag, wo 300, 400 Personen sich da vor dem Westportal breit gemacht haben, letztlich aber von 3 mutigen Polizisten zurückgehalten
Sie
werden konnten.
Sie meinen die Sache im August?
Genau, damals hat dann der Bundespräsident von einem Angriff auf das Herz unserer Demokratie gesprochen. Das fand ich dann doch einigermaßen überzogen. Also wenn das schon ein Angriff auf das Herz der deutschen Demokratie gewesen wäre, dann hätte Deutschlands Demokratie einen Herzfehler. Hm. Man muss also wirklich bei aller Achtsamkeit auch die Kirche im Dorf lassen. Diese Szene ist nach wie vor eine kleine Szene, eine sehr zersplitterte Szene und sie hat nicht wirklich eine politische Durchschlagskraft.
Gut, es gibt ja aber Stimmen, die sagen, diese politische Kraft, die von der Szene ausgeht, ist schon so stark, dass man sagen kann, sie trägt zu einer Politisierung und auch Polarisierung bei. Aber ich möchte nochmal kommen auf diese These von Herfried Münkler, der also gesagt hat, hier wird von Rechten sozusagen eine linke Strategie verwendet. Wenn man da jetzt aber nochmal das genauer betrachtet, wird ja gesagt, hier wird die Demokratie außer Kraft gesetzt. Also das sagen jetzt die Querdenker eben mit einem sogenannten Ermächtigungsgesetz, das hier verabschiedet würde in ihrem Sinne. Das heißt, es würde der Weg in die Diktatur eingeschlagen. Und das wird aber von Leuten gesagt, die ja selbst Demokratieverächter sind.
Ich würde nicht dazu raten, diese zersplitterte, heterogene Szene, die sich ja selbst für sehr viel wichtiger nimmt, als sie ist, also die ja auch gerne behauptet, wenn 40.000 Menschen auf der Straße sind, es habe sich um 1,5 Millionen gehandelt, nun zu ernst zu nehmen, ihr eine zu große Bedeutung beizumessen. Dass dort sozusagen Demokratieverachtung stattfindet, dass sozusagen eine Diktatur herbeigeredet wird, das haben wir ja eben schon diskutiert. Das ist natürlich Quatsch, aber man sollte sozusagen nicht von staatlicher Seite auf die Hysterie mancher, nicht aller Demonstranten, selbst mit Hysterie begegnen.
Gut, ein Punkt sollte hier vielleicht noch angesprochen werden. Wir hatten nämlich viel darüber diskutiert, dass der Deutsche Kulturrat gesagt hatte, in diesem Infektionsschutzgesetz darf die Kultur nicht subsumiert werden unter Freizeitbetätigungen. Und jetzt ist es tatsächlich so, hat der Deutsche Kulturrat heute in einer Pressemitteilung geschrieben, dass der Kulturbereich nicht mehr unter Freizeit subsumiert wird, weil Kultureinrichtungen eben zugleich Bildungseinrichtungen sind und Orte der Kunstproduktion. Also da ist dann doch reagiert worden. Wie finden Sie das?
Das ist sicherlich sinnvoll. Ganz grundsätzlich finde ich, ist es doch verwunderlich, wie eilig dieser Gesetzentwurf der Regierungskoalition sozusagen bis zur letzten Minute noch verändert ergänzt wurde. Da hat die Opposition zu Recht, finde ich, Anfang der Woche Kritik geübt, dass übers Wochenende noch irgendwie, ich glaube, 60 Seiten an Änderungsanträgen reinkamen, obwohl man doch sozusagen in dieser pandemischen Lage seit dem Frühjahr ist. Also das ist, glaube ich, etwas, was man ganz grundsätzlich der Regierungskoalition zum Vorwurf machen kann. Diese Eile, diese Geringschätzung für die Opposition. Ein weiterer wichtiger Punkt ganz grundsätzlich, finde ich, ist, dass diese Verordnung, und das kritisieren ja auch die Oppositionen sozusagen quer durch die Parteien von den Grünen bis zur FDP, dass die Verordnungen nicht befristet sind, sozusagen, dass das einmal jetzt gesetzt ist. Und ganz entscheidend finde ich, und das ist wirklich der zentrale Kritikpunkt, den ich würde ja gerne die Bundestagsdebatte verfolgen, der vielleicht auch heute diskutiert wird, ist dieser neue Paragraph 28a, wo ja sozusagen die ganzen staatlichen Maßnahmen ausgebreitet werden, also von einer möglichen Ausgangssperre über die Gastronomie bis zum Sport. Und da wird dann in Absatz 2 ausgeführt, wann welche Schwere der Maßnahmen greift. Und das ist völlig schwammig formuliert. Da ist zum einen von sehr einschränkenden Maßnahmen die Rede, wenn dieser 7-Tage-Inzidenzwert über 35 steigt, und dann von, ich glaube, schwerwiegenden Einschränkungen ab einem Wert von 50. Was heißt denn das eine, was heißt das andere? Also das haben auch die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags zu Recht kritisiert. Also da ist irgendwie eilig, juristisch unsauber, bis zur letzten Minute an diesem Gesetz herumgewerkelt worden. Und das ist nicht überzeugend.